Freitag, 9.12.16, 14.15 Uhr.
Es wird miteinander, es gibt schon wieder Papier, Sie sollen mich wieder bewerten, da das beurteilen. Und ich will das noch lernen, auf meiner eigenen Tage, wie man das richtig macht. Würden Sie es also bitte verteilen oder ausfüllen oder kommt das nachher in
Umschlag und dann werfe ich es beim Prüfungssekretariat ein. Habe ich Ihr Zettel schon bekommen? Nein, nein, der liegt noch da und der liegt auch gut erstmal. Klar. Dann lege ich die mal hier darüber. Ja, ich habe gerade gesagt, dass jetzt wieder Beurteilungen fällig sind. Hat ja jeder einen Zettel von Ihnen? Sie haben noch keinen, oder? Nein, das brauche ich ja, das ist ja meins. So. Ja, ich lege das einfach mal dahin.
Das ist das Kuvert. Ja, das sind die
Zählen. So, wir hatten letzte Woche also angefangen mit der Gottesfrage und der Trinitätsfrage. Und vorher, wir sind ja immer noch befasst mit August Brunner und seinem Personalismus, wie man das nennen könnte. Wir haben von seinem Glaubensbegriff gesprochen und der Schwierigkeit, wenn man eben in der Neuzeit als Muster von Erkennen das Objekterkennen angeht, mit dem Siegeszug der Wissenschaften, dann kommt ja eben das Interpersonalerkennen nicht so richtig zum Ausdruck. Und darum haben wir da ausführlich über Glaube und Austausch miteinander geredet und waren bis dorthin gekommen, das nächste Stichwort hieß Gott. Und da haben wir kurz noch damit angefangen. Mit seiner These meine ich auch, aber vielleicht bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, dass er abweist dieses klassische Axiom, Gleiches wird von Gleichem erkannt. Ich meine, dass da trotzdem was dran ist, nach wie vor. Ein deutliches Beispiel sehe ich gerade in der Theologie, insofern dort eben von Gott verlangt wird, und das ist sein erstes Gebot, dass wir ihn lieben sollen. Warum das? Weil nur, wenn wir ihn lieben, wir sein Verhalten als Liebe erkennen können. Sonst denken wir, der macht sich da ein Schauspiel oder langweilt sich und benutzt uns nur für irgendetwas, sodass man ihm wohlwollend begegnen muss, um zu sehen, dass das, was er tut, aus Liebe geschieht. Deswegen spricht er ja erstmal auch von der Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens. Und dann wird dann später noch davor geschoben, Levinas war das sehr wichtig, mit der Schöpfung, um eben zu zeigen, dass die Verteilung über das Land und das gelobte Land, dass das von Gott her ausgeht. Nach diesem berühmten Satz von, weiß es im Moment gar nicht, von wem, der eben geschrieben hat, sagt Pascal, glaube ich, der Erste, der an einer Stelle einen Pfahl aufgestellt hat, das ist mein Land, der hat eigentlich damit angefangen. Während das Land ja eben niemandem gehört, sondern das gehört eben dem Schöpfer, Gott. Und deswegen war ja auch an sich nach den israelischen Gesetzen, was nie real geworden ist, gab es ja das sogenannte Jobeljahr, also das Halljahr. Alle 50 Jahre wurden alle Bodeneigentümlichkeiten aufgegeben. Das ist aber nie eingeführt worden. Also das steht so in den Bundesgesetzen drin, aber das war auch zu erwarten, dass da nichts draus wird, weil dann die Leute gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen.
Ja, und das Land geht wieder zurück an diejenigen, die es bei der Landverteilung ganz am Anfang bekommen hatten oder deren...
Also für die Stämme eben schon. Für die Stämme war es schon verteilt, aber sonst war es an sich, eben konnte man ja auch verkaufen oder so etwas und das entfiel dann wieder, wenn man sich dran gehalten hätte. Und weil gesagt wurde, Gott bestimmt übers Land. Und deswegen war es dann wichtig zu sagen, Gott verteilt, gibt ihnen dieses Land, wo wir deswegen ja diese Formel auch haben, das gelobte Land. Ne? Das heißt, Gott hatte ihnen das versprochen, denn ihm gehört alles Land. Und er kann eben sagen, das gehört, das gebe ich euch, das gehört euch, das ist Kanaan. Nicht? Das war so die, man könnte sagen, die politische Theologie, wenn man es böse ausdrücken will. Nicht? Das sagt, von außen würden das andere sagen, die dabei reinfielen oder reagierten darauf. Also das war der eine Punkt, dass er hier sagt, Gleiches wird eben von Gleichem erkannt und ich meine, da ist auch was dran, aber er ist jetzt zugleich scharf dagegen und sagt eben, der Stoff erkennt nicht den Stoff und der Geist erkennt den Geist und den Stoff. Der kann also das andere erkennen. Das eigentliche Wunder des Erkennens, sagt er dann sogar, besteht eigentlich darin, den anderen in seiner Andersheit zu erkennen. Also gerade ihn nicht nach dem eigenen Muster zu erkennen und wieder in die Schubladen stecken, die man schon hat, um so etwas einzuordnen, sondern die wirkliche Andersheit des anderen zu erkennen. Das war ja auch meine Anfrage, wenn Sie sich erinnern, immer auch an Hegel, der sagt, er hat keinen positiven Begriff des anderen, sondern nur das Nicht-Ich und deswegen spitzt sich das dann so zu, dass die deutlichste Andersheit das Böse ist. Und deswegen sagt er dann, das Böse muss auch sein, es darf nur nicht bleiben. Was ethisch nicht vertretbar ist. Das Böse soll eben nie sein. Während er extra sagt, nein, es soll nicht sein, aber es darf nicht bleiben. Denn der Geist soll das, der soll alles einbegreifen, auch das Böse, und es wieder auflösen und befreien und einführen. Das war sein Gedanke. Also von dort her sagt er, so erkennt Gott die Geschöpfe und jedes Geschöpf in seiner Einmaligkeit, was er ja eigentlich nicht könnte, wenn das stimmt, dass Gleiches nur von Gleichem erkannt wird, denn göttlich sind wir ja nicht. Jedenfalls bleibe ich bei dem Satz, dass das so ist. Ich habe gerade ein Buch zu besprechen, das bezieht sich, das hat ein ganz halbes Kapitel, hat es eigentlich über den Falk Wagner, das war der Hauptschüler von Pannenberg und lehrt, nicht wahr? Ich meine, der lebt sogar noch und tut es noch, oder? Falk war eben richtig, der ist am Herz, der hatte ja Herzprobleme, der ist schon gestorben. Der hat ja strikt gesagt, es darf kein Gehorsam geben und es darf kein asymmetrisches Verhältnis zu Gott geben. Was auch schon bei der Sölle mal aufgetaucht ist irgendwann und nochmal bei jemand, wo ich mich frage, wie kann ein vernünftiger Mensch sowas überhaupt sagen? Dass Geschöpf und Schöpfer also kein asymmetrisches Verhältnis haben dürfen, sondern nur, auf, wie man heute so sagt, auf gleicher Augenhöhe. Also nur von gleich zu gleich und deswegen kein Gehorsam, sondern nur Freundschaft miteinander. Wir schließen einen Bund, aber keine Gehorsam oder so ist da ein Buch und beruft sich also seitenlang auf den Falk Wagner, der das in dieser Form mit Berufung auf Hegel vertreten hat. Es sei für den modernen Menschen nicht erträglich ein asymmetrisches Gottesverhältnis. Als ob ein Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf anders als asymmetrisch sein könnte. Nicht? Das ist schon eigentümlich. Aber das gibt es eben. Diese Einmaligkeit, die da hineingehört, und wir erkennen natürlich auch Gott, natürlich nicht erschöpfend, das ist wahr, aber wir erkennen ihn schon. Denn sonst müsste man, wenn ja erkennen, begreifen heißt, dann müsste man ja sagen, dann hätte nur die Mathematik Anspruch darauf, Erkenntnis zu sein. Denn da herrscht wirklich also diese Einsicht nicht bloß des Das, sondern auch des Notwendigen. Das ist ja diese Mischung, 2 mal 2 ist nicht nur 4, sondern muss es auch sein. Das ist ja dieser Zusammenfall, der in der Mathematik drin steckt. Und wenn das, und in der Logik eben auch, Logik und Mathematik. Und wenn ich das jetzt übernehme für sonstiges Erkennen, dann kommt eben das raus, was Sie bei den angelsächsischen Autoren lesen können, die zum Beispiel sagen, wenn eben Gott weiß, wer morgen bei der Schlacht von Salamis gewinnt oder fällt, und er sagt das jemandem anderen, dann obendrein noch gar, dann kann der andere, der Mensch gar nichts anderes tun, als das, was Gott da weiß. Und da sage ich, wieso kommt ihr auf die Idee zu behaupten, man kann da nicht anders? Mit welchem Recht tut ihr diesen Zusammenfall, den es in der Mathematik gibt und in der Logik, aber sonst im Leben nicht damit? Also wenn Gott weiß, was ich morgen tue, dann weiß er das, weil ich das morgen tue. Und klar tue ich es morgen. Und wenn Gott das jemandem anderen geoffenbart hat, dann werde ich das tun. Aber wo steht da geschrieben, ich muss es tun? Ich tue es. Aber ich tue es, ja klar tue ich es, sonst wüsste es Gott ja gar nicht. Aber wo steht da geschrieben, wie komme ich auf die Idee zu sagen, ich muss es dann tun? Dieses Zusammenschieben dieser Modalitäten, der Faktizität und der Notwendigkeit ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Machen die aber, weil die ganz von der Mathematik her denken und von der Logik. Also die behaupten eben tatsächlich so, das tut sowohl mein Nachfolger bei mir, wie eben auch andere Leute, Kreiner zum Beispiel, hier der Fundamentaltheologe, hat ein großes Kapitel über die Voraussicht Gottes und die Freiheit in seinem dicken Buch über Gott und das Leid. Ein ganzes Kapitel, wo er schreibt, wenn Gott weiß, was ich morgen tue, dann muss ich das auch tun. Und da sage ich, das ist falsch. Ich werde es dann tun, aber von müssen keine Spur. Und ich tue es ja nicht, weil er es weiß, und er weiß es, weil ich es tue. Das ist ja nochmal das Entscheidende. Bitte?
Heißt das nicht, dass der Mensch keinen freien Willen hätte, wenn Gott weiß, was der Mensch...
So ist es. Die behaupten aber, da wäre der Wille tatsächlich weg. Die behaupten, der Wille wäre weg. Deswegen bestreiten die Allwissenheit. Das können Sie bei Kreiner lesen, wie eben auch da beim Oliver Wirz, da meinem Nachfolger in Frankfurt. Weil sie eben an der Freiheit festhalten wollen, heben sie die Allwissenheit auf. Nicht? So haben die das gedreht. Die Frage ist, was dann aus der Allmacht wird, wenn ich die Allwissenheit streiche. Bin ich dann noch allmächtig? Wenn ich gar nicht weiß, was dahinter ja alles passieren könnte oder so? Ich behaupte nicht. Ja, was bleibt denn überhaupt noch übrig? Von Gott, wenn ich das so denke. Die meinen, das sei damit in Ordnung. Ich finde das wirklich ganz merkwürdig. Aber das sind so heute Punkte, in denen man da so diskutiert, zwischen eben so einem alten Ontosaurus Metaphysicus, wie ich es bin, und dann eben diese modernen Angelsachsen, die da, ich behaupte in der Sprache des deutschen Idealismus, ich vertrete die Vernunft und die bloß den Verstand. Und dann geht es dann nicht so richtig.
Man könnte ja modern auch die Überzeitlichkeit da ansetzen, dass man einfach sagt, er ist über der Zeit. Und insofern wird
es
sich dann mit der
Freiheit
nicht so
scharf. Also die bleiben bei dem Problem deswegen stehen, weil die sagen, vielleicht könnte man das für Gott so machen. Ja. Da wollen die auch nicht richtig dran an dieses Gegensatz. Aber die sagen, das wäre nicht der Punkt, sondern da spitzen sie immer schon zu, dass Gott das zugleich einem anderen sagen kann. Gott kann irgendjemandem diese Privatoffenbarung geben und sagen, morgen tut der Splett das und das. Und dann sagen die, ja, dann muss er das tun. Oder sie behaupten, es sei gar kein Wahrheits-, das ist ein anderer Weg, ist gar kein Wahrheitswert. Die sagen, Sätze, die in die Zukunft formuliert sind, sind weder wahr noch falsch, sondern die zählen erst wahr oder falsch, wenn es passiert ist. Das finde ich aber auch wieder willkürlich. Nicht? Was soll das? Nicht? Aber das ist ein Ausweg, den Kollegen auch nochmal nehmen. Wenn man die Literatur so ein bisschen da verfolgt, diese Sachen habe ich mir natürlich ein bisschen angeguckt, was es da so gibt. Nicht? Das ist also auch noch ein Weg. Und den halte ich aber eben, wie gesagt, auch nicht für praktikabel. Also das steckt so dahinter mit. Zu wissen, erkennen ist eben nicht ein Begreifen. Begreifen heißt, etwas so erkennen, wie es überhaupt nur erkannt werden kann. Nach was, worum, wozu und so weiter. Alles, also, dass es nicht noch besser erkannt werden kann, als es schon erkannt wird. Das heißt begreifen. Und deswegen möchte ich dafür plädieren, habe ich auch schon öfter angesprochen, glaube ich, dass wir strikt unterscheiden zwischen erkennen und begreifen, während ich dauernd finde, dass das in Büchern aufgehoben wird. Und eins der letzten war gerade dieses schöne Buch von Pierre de Lubac, Die Wege Gottes, wo da wiederholt geschrieben ist von Connaitre, und die deutsche Übersetzung spricht dann, begreifen gesagt wird, comprendre, und das dann gesagt wird, das heißt dann erkennen. Wir können Gott nicht erkennen, und das stimmt eben nicht, wir können Gott erkennen, wir können ihn als unbegreiflich erkennen. Das gilt schon hinsichtlich der Menschen, der nächsten oder allernächsten Menschen, unser Selbst zum Beispiel. Wir wissen doch, dass wir uns nicht begreifen können. dass wir uns nicht nach allen Seiten erkennen, dass wir uns selber ein ganzes Stück verborgen sind. Nicht? Das steckt schon drin. Also das ist das eine, diese Sache mit dieser sachhaften Perspektive gehört dann auch nämlich diese Betonung eines unendlichen Abstands zwischen Gott und Mensch. Im Personalen sei weder von Abstand noch von Abgrund zu sprechen, sagt der Pater hier, dass er sagt, was soll hier Abstand heißen, sondern die Ausdrücke heißen hier Vertraut und Fremdheit. Also man ist einander vertraut oder man ist fremd, aber hier Abstand, das ist ein materieller und räumlicher Begriff, der gehört da gar nicht hin. Der muss gar nicht sein. Also es ist bezeichnend, dass die Lehre von der absoluten Unerkennbarkeit Gottes, ich zitiere, die Verwerfung der natürlichen Theologie und die Ablehnung einer analogen Erkenntnis sich verbreitete, als die neue Naturwissenschaft aufkam und als eigentliche Erkenntnis angesehen wurde. Also nach dieser Erkenntnis der Materialität, der Materie, die haben wir wirklich in der Hand, da können wir die Notwendigkeitszusammenhänge erkennen, auch da bleibt uns noch genug Dunkel dabei, vor allen Dingen, wenn man dann an das Lebendige denkt. Nicht? Es gibt keinen Juden des Grashalms, um es mit Kant zu sagen, nicht? Das wissen wir eben nicht. Aber die Materie als Materie mit ihren Gesetzen und ihren Kausalitäten, das erkennen wir und das haben wir. Und wenn das als Muster von Erkennen gedacht wird, dann steht man eben schwierig da in der Frage, wie kann ich Personen erkennen? Während er ja umgekehrt sagt, Personenerkenntnis ist das Erste, was wir können. Das kleine Kind schon erkennt in der Leiblichkeit der Mutter die Zuwendung der Mutter. Also das, wo noch nicht mal der Husserl sagt, dass man das erkennen kann, sondern der Husserl meint ja, wenn man jemanden anderen trifft und sieht, der sieht so ähnlich aus wie man selber und benimmt sich so, dass man dann ihn als ein Subjekt konstituiert. So ist sein Ausdruck. Dass ich den eigens dazu mache. So, da ist noch jemand gekommen. Haben Sie schon einen Zettel? Ja. Und dahin gehört jetzt genau auch nochmal jetzt die Dreifaltigkeit, die hier mit zu bedenken ist, wo er Athenagoras zitiert, sagt er, hier auf Erden sind wir nur von dem einen Wunsch erfüllt, den einzigen wahren Gott und sein Wort zu erkennen, zu wissen, welches die Einheit des Sohnes mit dem Vater, welches die Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohne ist, wer der Geist ist und wie diese untereinander verbunden und die Verbundenen unterschieden sind, der Geist, der Sohn, der Vater. Das sollte eigentlich so sein. Die Frage ist, wie weit kümmern sich da die Leute wirklich drum? Und da hatte ich ja beim letzten Mal ja noch davon gesprochen, gegen Schluss der Vorlesung, dass ich darauf hingewiesen habe, dass eben der Arius, dass die waren ja alles Monotheisten, und haben gesagt, also ja, wer soll dieser Jesus sein? Und dann bietet sich aufs Nächste an, das Buch der Weisheit, wo die Weisheit sagt, Gott schuf mich vor allen seinen anderen Werken und ich war immer mit dabei und habe das angeguckt und meine Freude ist es, bei den Menschen zu sein. Und das hat dann der Arius gesagt, das ist doch die Lösung. Das, was dort weiblich die Weisheit heißt, heißt jetzt männlich der Logos. Aber es ist eben eine Kraft aus ein Erstgeschöpf von Gott her. Und deswegen nach diesen Worten von Hieronymus wachte der Erdkreis auf und war arianisch. Und da blieb also übrig der Papst und eine Handvoll Bischöfe. Sonst waren alle anderen für den Arius erstmal. Bis dorthin, dass John Henry Newman in der Geschichte der Kirchenlehre, die ein wichtiger Schritt für seine Konversion dann war, vom Anglikanischen zum Katholischen, dass er dort gesagt hat, die lehrende Kirche, die Ecclesia Docens, hat versagt und hat den Glauben nicht verteidigt. Der Glaube ist verteidigt worden von der belehrten Kirche. Denn die Leute auf dem Markt und überall, die haben weiter von der Trinität geredet. Aber der Kaiser, die Kaiserin, die größte Teil der Theologen und so haben alle gesagt, nein, wir machen das so, weil dem Kaiser das natürlich gefiel, zu sagen, ein Gott, ein Volk, ein Führer, habe ich alles also in der Einheit da. Und dann muss man nicht so synodale Gedanken haben, wie zum Beispiel jetzt der Papst Franziskus, wo deswegen ja auch der Spähmann sagt, er wartet darauf, wann der nächste Papst kommt und dann alles wieder in Ordnung bringt. Nicht? Das verkündet er ja jetzt der Groß daher im Moment. Nicht? Das ist eines heute wieder in der Tagespost zu lesen, meine ich, nicht? In dieser Form. Dass man hier sieht, wie sieht das aus und was gehört hin, während der Papst sagt, wir müssen stärker synodal werden. Gemeinsam. Aber man hat sich so daran gewöhnt, an diesen Pius XII., wo jedes Wort, was er sagte, gleich eine Offenbarung war, bei einem Besuch von Hebammen oder so etwas, nicht? Zu allem und jedem. Und das erträumen sich die Leute eigentlich wieder. So ist es. Eben. Nicht? Das muss man ja auch sehen. Also drum. Also, dass wir da mit geschöpflichem Spekulieren natürlich diesem Geheimnis nicht zu Rande kommen, ist ja klar. Aber die Frage ist eben, das fragt sich eben auch dann hier der Pater, ob denn überhaupt Spekulation das Richtige ist, wenn ich um Personen gehe. Da haben wir ja immer wieder gesagt, bei Personen ist das Höchste, das, was in der Antiken die und niedrigste Form von Erkenntnis ist, nämlich das reine Das. Ich kann wissenschaftlich zeigen, warum jemand verliebt ist oder hörig oder sonst wie, aber ich kann nicht zeigen, warum er liebt, denn das ist eine Freiheitstat. Und die ist also wissenschaftlich nicht aus ihrem Warum zu erschließen. Das ist eine freie Tat. Dass das bei uns alles immer gemischt ist mit Instinkt und Erfahrung und hinein, das ist klar, aber der eigentliche Freiheitskern von Liebe, der ist nicht mit Warum zu beantworten. Das geht eben nicht. Und das müsste man sehen. Und deswegen diese Trennung, die ja, da haben wir ja schon öfter darüber geredet, die der Aquinate dann ja einführt, dass er Wissen und Glauben auseinanderhalten will. Glauben ist eine Art Vermuten und Meinen und Glauben ist deswegen kein Wissen. Wir haben erklärt, warum das so ist, weil eben Glaube im Neuen Testament noch das Hoffen heißt. Und Hoffen ist tatsächlich kein Wissen, sondern Hoffen ist eine Zuversicht. Ein Erwarten. Das ist eine andere Bestimmung. Und das wird aber erst nach der Niederschrift des Neuen Testamentes, kommt es zu dieser schönen Dreiheit dann von Glaube, Hoffnung und Liebe. Vorher ist Glaube und Hoffnung dasselbe in den Texten. Auch noch in den Paulusbriefen zum Beispiel, die ja gar nicht die spätesten sind, sondern eben die frühesten, die wir überhaupt haben. Und wo ja nach der Arbeit von Norbert Baumert auch die Briefe, die man als späte hält, also Kolosser und Epheser, dass er mit guten Gründen, behaupte ich, zeigt, dass die noch früher sind als die anderen Briefe. Also der späteste ist der Römerbrief. Und die anderen sind frühe Briefe. Sehr schön zeigen kann im Einzelnen, führt er das durch. Also im Lateinischen heißt eben beides scientia, sowohl das Wissen wie die Wissenschaft. Das Wissen wie das Wissen aus Gründen hat dasselbe Wort, im Griechischen episteme, im Lateinischen scientia. Wird nicht unterschieden. Dann habe ich ja schon, wenn ich auch da, erinnere ich nochmal dran, dass ich gesagt habe, dass Thomas an einer anderen Stelle eigens schreibt, dass ohne Trinität wir die Schöpfung nicht richtig denken können. Und nachdem das Erste Vatikanum gesagt hat, dass wir wenigstens prinzipiell mit der Vernunft die Schöpfung erkennen können, muss man also dann auch sagen können, wir können wenigstens prinzipiell auch die Trinität erkennen. Was wir nicht erkennen können, da räume ich frank und frei alles ein, ist die Inkarnation, durch die wir dann überhaupt die Trinität überhaupt erst kennengelernt haben. Aber es ist zu unterscheiden, dass man also über das Ich nachdenken kann. Kann Gott ein einfaches Ich sein oder muss er nicht ein absolutes Wir sein? Dass man darüber nachdenken kann. Nochmal, Thomas sagt, das geht nicht. Richard von St. Victor sagt, doch, das kann man machen. Das geht und ich folge da Richard. Und Thomas folgt natürlich dem inzwischen auch, nachdem er inzwischen jetzt ja da oben ist und das besser weiß, nämlich das Erste Vatikanum, das gesagt hat, wir können im Prinzip Schöpfung erkennen. Rational. Tatsächlich muss man sagen, nur im Prinzip, noch nicht mal der göttliche Platon hat es erkannt, dass es eine Schöpfung aus nichts gibt. Also deswegen kann man da schon mal rückfragen, wie das eigentlich aussieht. Und dass man eben sagen kann, nötigt nicht eigentlich schon die Erfahrung kontingenten Daseins zu dem Satz, Gott ist die Liebe. Erst recht die Gewissenserfahrung unablässigen Aufrufs zur Güte. Also deswegen möchte ich das ja so ansetzen. In der Neuzeit hat man ja als philosophischen Gottesnamen eingeführt Causa Sui. Davon habe ich auch schon öfter gesprochen, dass das klassischerweise ein Unfug ist, weil Causa heißt etwas, was ein Mögliches verwirklicht. Wenn aber etwas selbst möglich ist, kann es sich nicht verwirklichen. Also gibt es das nicht, Causa Sui, das ist ein Unfug. Ich kann nur sagen, Gott ist Grund seiner selbst und das heißt aber dann, er hat weder Anfang noch Ende. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Wirklichkeiten, die weder anfangen oder aufhören können, sondern wenn sie sind, sind sie immer und wenn sie nicht sind, sind sie nie. Das ist das Absolute und das ist das Nichts. Das Absolute ist ohne Anfang und Ende und wenn das Nichts da wäre, wäre das auch ohne Anfang und Ende. Wenn reines Nichts wäre, wäre nie was. Deswegen muss man das auch richtig verstehen. Was heißt Schöpfung aus Nichts? Heißt nicht, dass da überhaupt nichts war, sondern es wird ausgeschlossen. Der Ausdruck heißt näherhin nihil sui et subjecti. Also es gibt kein Material, aus dem wir gemacht sind. Weder Material in der Schöpfung, noch ein Ausfluss aus Gott selber, was ja der Plotin sagt. Der Plotin sagt, wir fließen aus Gottes Wesen aus. Aporia heißt das bei ihm, also lateinisch emanatio, das Ausfließen. Und das gilt nicht, sondern wir waren vorher nicht, sondern waren nur in der Absicht und im Denken Gottes, aber nicht schon als wir selbst. Bitte?
Dann ist das Nichts, also nicht das absolute Nichts.
Eben. Das ist nicht gemeint. So, mit nichts ist gemeint, eben nochmal, sui et subjecti, das heißt, wir waren vorher nicht da und es war auch kein Material da, aus dem wir gemacht werden. Weder von Gott geschaffenes Material, noch aus seinem Wesen heraus, was Plotin sagen würde. Sondern wir sind immer schon im Gedanken Gottes, aber eben uns gibt es nicht und auch ein Material, aus dem wir sind, sind nichts, sondern da waren wir vorher gar nicht da und jetzt sind wir da. Das ist das, was da behauptet wird mit Schöpfung aus Nichts. Also es gibt kein absolutes Nichts, weil es Gott schon immer gibt. Und er erfüllt alles.
Ja? Wie weit kann sich dann der Mensch selbst konstituieren?
Er muss das. Das heißt Freiheitswesen. Also die Frage ist, was heißt Freiheit? Da sagen wir im ersten Schritt bei Freiheit, Freiheit ist die Wahl zwischen Gütern. Also Wahlfreiheit ist der erste Gedanke. Ich habe zwei gut Dinge, die wünschenswert wären oder so und muss mich entscheiden. Oder genauer, entweder ja oder nein, das ist die Libertas grundsätzlich überhaupt. Und dann nochmal die Libertas Spezifikationis, also tue ich überhaupt was oder nicht? Und wenn, tue ich dann dieses oder jenes? Das sind die beiden Möglichkeiten der Freiheit zunächst mal. Und dann muss ich weiter darüber nachdenken und muss sagen, entscheidend wird der nächste Punkt, da werde ich in eine Entscheidung gerufen, indem ich nämlich angerufen werde vom Schöpfer. Der fragt mich an, nicht wir suchen und fragen, sondern wir werden gefragt. Willst du sein? Willst du das akzeptieren? Willst du akzeptieren, dass du geschaffen bist von mir? Ich habe dich vorher nicht fragen können, denn du warst nicht da. Sondern ungefragt habe ich dich ins Dasein gerufen. Bist du damit einverstanden oder nicht? Das ist eine Sache, wo ich dann schon eine Entscheidung treffe über mich. Und deswegen bin ich dann nicht mehr beim Wählen zwischen zwei Gütern, sondern das ist jetzt, das nenne ich dann nicht mehr Wahlfreiheit, sondern Entscheidungsfreiheit. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich mich in dieser Entscheidung, wenn ich dann ja gesagt habe, ich mich zugleich zu der Antwort entschließe, zu der Frage, die mir Gott gegeben hat, indem er mich mir gegeben hat. Also nehme ich mich an, diese kostbare kleine Schrift von Guardini, Annahme seiner selbst, nehme ich mich an und nehme ich den Auftrag an, der in meinem Dasein liegt. Denn wenn ich da bin, soll ich eben leben, soll mich gestalten, soll mich bestimmen. Und dann heißt Freiheit Selbstbestimmung. Das ist die eigentliche Frage. So ist es. Das ist eben tatsächlich... So ist es, da gab es keine Entscheidung. Und deswegen ist ja die Frage, das habe ich immer so hingemalt, wenn ich das so male, ne? Was ist in dem Punkt selber? Hier unten, da ist noch keine Entscheidung. In dem Punkt als Punkt. Im nächsten Moment kann ich schon entscheiden. Will ich zu diesem Geschehen, dass ich da bin, ja oder nein sagen? Aber das Erste, da sage ich nicht ja oder nein, da habe ich gar keine Wahl, sondern so wie wenn man geweckt wird, wacht mal auf. Und so werde ich hier aus dem Nichts gerufen und dann bin ich da. Und das ist ja genau diese Formel, die der Cusanus so schön hat, wo er sagt, du sprichst zur Erde und die Erde hört dich. Und dieses ihr Hören ist das Werden des Menschen. Et hoc audire eius est fieri hominem. Also er ruft uns in der Person, Freiheit kann nicht gemacht werden. Das stört mich, dass da im Credo steht Faktum. Freiheit wird nicht gemacht, sondern Freiheit wird gerufen. Aus dem Nichts zu sich. Freiheit ist kein Machwerk. Nicht? Sie wird aus dem Nichts zu sich gerufen. Und darum geschieht die Schöpfung eben in dieser Sprache, in der Form der Sprache, des Befehls, des Sagens. Und dann gibt es natürlich nochmal eine besondere Form, eine Form, wie man es ausdrücken kann, dass Gott als selber einen knetet oder so. Ne? Das ist ja diese Schilderung dort aus dem Lehm, dieses sich kümmern und selber das noch machen. Das taucht dann auf, aber für die Freiheit, die wird nicht gemacht, sondern die kann nur gerufen werden.
Wie wäre das dann mit den Freiheitsqualen? Weil ich muss mich ja oft, kann ich mich für mich entscheiden in einer bestimmten Entwicklung oder ich
so ist es. Anderen nur da. Das ist ja. Und das ist ja auch eine schlimme Sache. Deswegen beschweren sich ja auch genug Leute und sagen, ich will eigentlich gar nicht sein. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, dass der normale Mensch sagt, das Leben ist zwar kein Honigschlecken, aber wie es im Alten Testament heißt, besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. Also die wollen trotzdem leben, die Leute. So. Und deswegen ist ein Suizid immer was Belastendes und Erschreckendes für die Verwandten zum Beispiel und für die Familie, wo das passiert. Und Tötung, Mord eben auch etwas, was man eigentlich nicht mag oder will, weil die Menschen an sich, der normale Mensch, will lieber leben als tot sein. Aber wenn Sie jetzt einen Schritt weitergehen, zu den ollen Griechen, wie zu Asien, dann sagen die, Leben ist ein Unglück. Und die Erlösung besteht darin, dass man verschwindet, sich wieder auflöst, wie eine Salzpuppe im Meer.
Aber ist das nicht, ich habe es nicht genügend untersucht, aber die Dramatiker da gelesen, dass das ja auch immer in ganz bestimmten Zusammenhängen gesagt wird.
So ist es.
Wie die Athleten dieses Geschlecht, ich meine, da kann man ja dann auch verstehen, wenn die...
Aber die meinen, das gibt es natürlich, also diese tragischen Sachen, aber die gehen ja einen Schritt weiter und sagen, dadurch allein, dass ich ein Individuum bin, bin ich ein Einzelnes und die ganze Welt bin ich nicht, sondern ich bin nur dieses eine. Und dieses Ausgegrenzte ist ein Unglück. Und deswegen muss ich eigentlich aus dem Rad der Wiedergeburten irgendwie rauskommen, weil ich da gar nicht irgendwo groß hin will in irgendwas, sondern ich will eigentlich in diese Allgemeinheit hinein und will gar nicht als ich sein. Und das ist natürlich dann nochmal ein schwieriger Gedanke, wenn der dazukommt. Und da wird gesagt, nein, wir sind gerade gerufen in diese Gemeinschaft und das soll sein. Also die biblische Tradition sagt, wir sind da und sollen eben in Gemeinsamkeit, am Anfang ist es ja auch nicht da, die Leute verschwinden einfach da in der Scheol und sind ja damit, sie sind nicht weg, total weg, aber sie sind für niemanden da, für Gott nicht und haben da keine Verbindung und zu anderen Menschen auch nicht. Die Frage ist, was sie denn da unten machen, das ist die andere Sache, so wie der Achill, der sich da ja auch beschwert dann beim Vergil, der sagt, er möchte lieber der Diener vom Tagelöhner seines Sklaven sein, als der Chef der Toten. Dort in der, das erklärt er ja dem Vergil, als der ihn dort, dem Aeneas, als der ihn dort besucht. Ne? Dass man das also mitsehen muss, nochmal. Sodass es schon eigentümlich ist, nochmal, der normale Mensch will lieber leben, das ist wahr, obwohl es kein Honigschlecken ist. Aber die anderen nimmt das mit der Freiheit, dass ich da wählen muss und entscheiden. Und wählen, entscheiden heißt ja immer, ich muss was loslassen. entscheiden heißt entweder oder. Und entweder oder heißt also immer, ja, entscheiden die Hälfte. Also ich muss was lassen, ich würde gerne lieber alles behalten wollen. Geht aber nicht, entweder oder. Und das alleine ist schon ein Punkt. Das zweite ist, dass ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, dass das oft so im Dunkeln steckt oder
weil
so drin.
Entscheiden dagegen.
Genauso, ja. Nur kann ich, aber mit der Gegenentscheidung, die bringt wieder auch nicht richtig was. Das ist das andere Problem. Erstmal muss ich mich da auch entscheiden. Deswegen spricht mit einem Wort, Sartre sagt eben, condamné, verdammt zur Freiheit. Und er sagt, ich bin auf jeden Fall also jetzt da ungefragt gerufen und muss also frei sein. Ich bin nicht frei, nicht frei zu sein. Und das ist eigentlich die Absurdität unseres Daseins, sagt er in aller Schärfe. Und deswegen war ja auch seine Lebensgefährtin und irgendwann war ja auch dagegen, Kinder zu haben oder so, dass man das anderen Menschen gar nicht antun soll, überhaupt da zu sein und in solche schwierigen Situationen zu kommen. Ich muss ja auch für meine Person, habe ich ja doch also immer wieder gesagt und geschrieben, wenn ich wüsste, dass das Leben nur besteht zwischen Geburt und Tod, hätte ich keine Kinder. Weil das Leben finde ich wirklich so fragwürdig in sich alleine. Ich weiß schon, dass ein Mann wie Dostojewski, und das ist ja schließlich schon nicht irgendwer, nicht? Dass der sagt, er will also leben und wenn er auch 2000 Jahre immer auf der Spitze eines Berges steht, im Dunkeln und nur dort stehen kann und es stürmt und tobt dort rum, lieber so als gar nicht sein, muss ich gestehen, das habe ich nicht im Kopf, sowas. Er hat es halt. Und ihm ist es abzunehmen, nach dem, was der erlebt hat, mit der Scheinhinrichtung in Moskau und mit den Jahren dann im Totenhaus, wie er das genannt hat, nicht wahr? Da in Sibirien. Er sagt, lieber leben als gar nicht sein. Und deswegen versucht das ja auch der Aljoscha dann dem Iwan so zu sagen, du musst erst das Leben lieben, dann erkennst du auch, dass es gut ist, also zu leben. Aber du musst es erst mal lieben. Und da ist eben die Frage, ist Leben als solches etwas, natürlich, ja. Die Bibel formuliert so, dass tatsächlich das Leben ein Geschenk ist. Dass da Gott selber will und sagt, das soll es geben, das begrenzte Endliche. Und dass das hinterher nochmal anguckt und sagt, und es ist sehr gut. Tof Moot. Dass er das also nochmal bejaht und für richtig hält. Es wird abgezeichnet. Also gegen alle diese Einsmystikerei, die sagen, nein, es darf eigentlich nur eins geben und sobald es eine Vielheit gibt, ist das ja schon wieder ein Abfall oder so. Nein, die biblische Tradition sagt anders. Und sie sagt es so, dass das nicht Gott braucht, obwohl wenn die anfingen zu denken, was ich ja von denen eigentlich verlange, von den Juden wie von den Muslimen, müssten die darüber nachdenken, dass Gott das nötig hatte. Nach deren Vorstellung, weil die ja nur einen personalen Gott haben. Und ein personaler Gott kann nicht wirklich seine Personalität leben. Das geht nur gegenüber anderen Personen. Wenn er aber selber ein göttliches Wir ist, dann ist kein Grund zu schaffen. Und das ist, warum der Thomas sagt, richtige Schöpfung kann ich nur denken, wenn ich die Trinität denke. Denn wenn wir Gott abgenötigt wären von seiner Einsamkeit, wo bliebe dann unsere Würde? Und wo bliebe die Göttlichkeit Gottes? Das kann nicht sein. Sondern Gott hat alles und ihm fehlt überhaupt nichts. Und deswegen ist der einzige Grund, warum er es schafft, dass er uns gönnen will, an dieser Liebe teilzuhaben. Darum sagt es Gottes, Gott schafft, quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will, die auch mit ihm also dieses Glück der Liebe erfahren können. So ist es. Aber das Leben im Ganzen, denn hier ist es ja, ist ja auch schön, aber es ist für manche auch schrecklich, was sich hier tut. Und nicht bloß für manche, sondern es kommt schon einiges zusammen. Und da hat ja dann so scharf der Iwan gesagt, also wenn die Schöpfung nur zu haben ist für die, um den Preis der Qual eines Kindes. Und da muss ich dem Iwan sagen, was du da konstruierst, das ist Unfug. Gott hat das Leid nicht geschaffen, damit es also als notwendiger Preis für die Schöpfung, das muss überhaupt nicht sein, sondern er schafft eigentlich das Gute, dass es dabei auch also Widerstände und Differenzen gibt, die gehören hin. Die Frage ist, wie geht man damit um? Clive Staples Lewis,
der sagt ja, hat er dieses einfachste Beispiel, dass er sagt, wenn wir nur zu zweit sind, also ich alleine, kein Problem. Aber sobald noch ein zweiter Mensch da ist, sind sofort die Probleme da. Denn wenn ein Stein dort liegt, wo du ihn haben willst, kann er nicht dort liegen, wo ich ihn haben will. Außer wir hätten zufällig denselben Wunsch. Also wir haben dann sofort schon Differenzen. Das sind Gelegenheiten, um dann eben großzügig zu sein. Après vous, monsieur, wie Levinas sagt, darauf könnte man, auf diesen Satz könnte man seine ganze Philosophie bringen. Après vous, monsieur, nach Ihnen, mein Herr. Ne? Also das ist dann eine Chance, aber es verlangt ein bisschen eine Überwindung.
Und es wird ja auch ausgenutzt.
So ist es, wird sofort ausgenutzt. Ja klar, klar, klar. Das kommt nochmal dazu und dann kommt nochmal die Situation dazu, die jetzt in der christlichen Tradition Erbsünde heißt, dass hier nochmal gesagt wird, wir sind ja gar nicht mehr so in dem Zustand, wie Gott uns eigentlich geschaffen hat und gedacht hat, sondern wir leiden ja schon an den Folgen einer Verfehlung, die schon eine Unordnung in uns selbst gemacht hat zwischen Geist und Leiblichkeit und nochmal eine Unordnung zwischen den Menschen. Das wird ja, manche sagen dann, das war eine Strafe Gottes. Sie wissen, ich sage immer, nein, das ist erstmal keine Strafe, sondern das ist eine Folge der Verfehlung. Da muss man nicht gleich von Strafe reden, die ein eigener, freier Antwort ist, sondern das ist erstmal eine schlichte Folge. Wenn ich mich nicht richtig benehme, dann kommen eben solche Dinge durcheinander.
Ein Werden, das sich nur verändern muss.
So ist es, so ist es. Nicht? Und das ist also, wir müssten uns immer werden, also dieser Satz, den der Nietzsche so liebt, werde der du bist, das gilt in jedem Fall. Hier erschwert sich's, als wir nicht von einem Nullpunkt anfangen müssen, sondern wir sind schon im Minus. Da ist schon einiges durcheinander in uns, wo wir schon angehen müssen und selbst schon überwinden müssen. Überwinden steckt schon normal drin. Da habe ich mal als Beispiel gebracht für die Studenten, diese 24 Ältesten im letzten Buch der Bibel, die kriegen Kronen, wozu? Um sie abzunehmen vor dem Lamm. Nicht? Deswegen mein Satz, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt kriegen zu können. Denn was sein soll, ist Austausch. Also ich bin da nicht für die Hälften, die da wieder zusammengeklebt werden müssen oder so, weil es nicht ums Ganze geht. Das sagt ja schon Diotima, hat das ja dem Sokrates schon erklärt, sondern um das Gute. Und im Guten geht es nicht um Ergänzung, sondern im Guten geht es um das Gute. Um die Güte, um das Gönnen, um das Miteinandersein, um sich zu freuen an der Freude des Anderen. Das gehört dorthin. Und damit das sein kann, weil er das Anderen gönnen will, schafft er. So also sonst Kultus. Dass das der Grund der Schöpfung ist. Und der ganze Ziel der Schöpfung ist die Hochzeit von Himmel und Erde im Gottmenschen. Das ist der entscheidende Punkt, der da geschieht. So wie wir gestern also da gefeiert haben, diese Verbindung auch nochmal von Göttlichkeit und Menschlichkeit in der unbefleckten Empfängnis Mariens. Nicht? Wo das auch beginnt, also diese Sündenbefreitheit hier, natürlich befreit durch den Sohn, aber nicht befreit aus dem Bösen, sondern bewahrt vor ihm. Das musste ja erst klar werden. Die stritten sich da noch jahrhundertelang rum, die Dominikaner und die Franziskaner, bis dann eben jemand wieder auf diese Idee kam, zu sagen, vorerlöst. Ich kann jemanden erlösen, indem ich ihn aus dem Dreck ziehe, und ich kann ihn erlösen, indem ich ihn über den Dreck hinwegtrage. Und das ist bei ihr erfolgt. Und jetzt haben wir schon wieder 3 Uhr Pause. Danke. Und wenn Sie das Fenster aufmachen, machen wir wieder frische Luft rein. Und jetzt weiter.